Wow, ich, was mache ich denn hier? Was habe ich? Wow, krass, ey. Die Katze hat das Mischpult verstellt. Die Katze hat das Mischpult verstellt. Willkommen zur urbanen Spinnstube, dem Strick- und Spinn-Podcast aus Berlin. Mein Name ist Ziska, im Internet heiße ich Distelfliege und ich begrüße euch ganz herzlich zur Folge Nummer 80, in der es auch wieder was übers Stricken und übers Spinnen gibt, dann was über, naja, die urbane Selbstversorgung gerät heute eigentlich zu einem Segment über: Wo spende ich jetzt so vor Weihnachten noch hin, dass sich andere am besten urban und ländlich selbst versorgen können? Und dann gibt es noch, was ich gerade toll finde. Ja, dann können wir gleich mal loslegen mit Housekeeping. Ich bin noch nicht so komplett mit meinen Audioeinstellungen zufrieden hier. Ja, aber es muss jetzt einfach so gehen. So, jetzt nehme ich mein Strickprojekt in die Hand und ich hoffe, ihr nehmt euch auch irgendein Projekt und was Leckeres zu trinken, ein leckeres Teechen oder was ihr halt gerne trinkt zur Hand. Und dann lasst uns mal in die Folge ein bisschen starten. Ja, was ich ganz lustig fand, ich höre ja auch gerne das Knit Café mit Abby und Ben ist ja nicht mehr dabei, ihr Co-Host. Und jetzt podcastet sie ganz oft mit anderen Strickerinnen aus ihrer Gegend. Und sie hat jetzt am Anfang immer die NSA begrüßt, wenn sie ihr Intro gesprochen hat. Und das fand ich sehr, sehr lustig. Ja, also diese ganze NSA-Kram und diese ganze Bespitzelungskram ist schon ganz schön krass eigentlich. Und von daher, ja, liebe NSA, auch viel Spaß beim Podcast hören und Registrieren der ganzen vertraulichen Strickinformation. Ich möchte mich dann ganz herzlich bedanken für eure Kommentare zu den letzten Folgen und auch an die Leute, die mich geflattert haben, einen ganz herzlichen Dank. Ich werde euch dann Anfang Januar werde ich dann alle erwähnen, die mich im Dezember geflattert haben. Also wer noch nicht hat, kann diesen Button drücken und wird dann im Januar erwähnt. Ja, das war's schon vom Housekeeping und dann geht's los mit Stricken. Ja, ich stricke jetzt gerade mein Lefty immer noch oder schon wieder oder überhaupt. Aus handgesponnenem Garn. Ich bin da total begeistert von auch. Aber das Lefty habe ich tatsächlich heute überhaupt nicht in meinen Notizen stehen, weil ich bin auf ein Projekt gestoßen, was mein Leben kurzzeitig auf den Kopf gestellt hat. Und das ist eine Mütze namens Wurm. Ganz viele Leute kennen die. Und zwar ist das eine Mütze mit so einem doppelten Bündchen und das ist, wenn man das Bündchen doppelt so lang strickt, wie es nachher wird, dann umschlägt und dann hat man praktisch so ein doppelt gestricktes Gestrick. Das macht dann halt warme Ohren. Und danach ist es so ähnlich wie bei den Mojo-Socken, dass man, dass sich runden rechter Maschen und runden linker Maschen abwechseln und sich dadurch so ein, ja, so ein Muster von Würsten über den Kopf zieht. Und die Mütze ist so ein bisschen slouchy. Ich glaube, Tini hatte neulich gefragt, ob es slouchy auch auf Deutsch gibt. Und ja, kenne ich auch kein Wort dafür, für slouchy auf Deutsch. Das sind halt diese Mützen, die hinten sackartig ein bisschen am Hinterkopf runterhängen. Ja, finde ich total schick. Ich habe noch nie so eine Slouchy-Mütze besessen. Und ja, das ist halt, so sieht die aus. Ist ein sehr, sehr bekanntes Muster. Es hat mehr als 6000 Projekte auf Ravelry. Und ich habe, also, ich habe es angeschlagen und dann, glaube ich, in 4 Tagen gestrickt. Und ich habe dazu eigentlich, ich konnte, es macht wahnsinnig süchtig, dieses Projekt. Also dieses, die, dann denkt, das ist wirklich die absolute Potato-Chip-Knitting, würden die Knitmore-Girls sagen. Also wo man sagt, noch ein, keine Ahnung, noch ein Streifen, noch ein linke Maschenwurst, noch ein Streifen und nochmal und jetzt noch eine Reihe und ich kann jetzt noch nicht ins Bett gehen. Und ich habe das dann auch so weit getrieben, dass ich um 2:30 Uhr aufgestanden bin zu meiner Frühschicht und dass ich dann von 3:15 bis um 3:45 gestrickt habe an dem Wurm und dann so mich erst so mich dann fertig gemacht habe, zur Arbeit zu fahren. Also so, wenn ich normalerweise Kaffee trinke, bisschen Twitter gucke und bisschen Internet gucke, dann habe ich gestrickt und gestrickt. Also ich habe auch abends dann stundenlang gestrickt, was mir nicht so gut getan hat, weil ich bin ja ein bisschen, also mein oberer Rücken- und Schulterbereich ist nicht so begeistert davon, wenn ich stundenlang ununterbrochen stricke. Deswegen war der Wurm auch ein bisschen blöd für mich. Aber es hat auf jeden Fall wahnsinnig Spaß gemacht. Und ich kann euch echt empfehlen, wenn ihr diese Mützen, wenn ihr diesen Mützenstyle mögt und noch keinen Wurm gestrickt habt, dann auf jeden Fall ran an die Nadeln. Ja, jetzt kommt wieder das Phänomen, dass ich beim Podcasten dauernd eine belegte Stimme bekomme. Da muss ich dann eben dauernd auf Pause drücken und mich räuspern. Das kann man ja zum Glück beim Podcasten. Ist ja alles technisch möglich. Ich habe so die Theorie, dass ich beim Podcasten ein bisschen leiser spreche, als wenn ich mit anderen Leuten spreche. Na gut, ich sehe ja auch immer diese Ausschläge auf meinem GarageBand-Aufnahmeprogramm und dann habe ich manchmal Angst, dass es übersteuert oder dass ich dann in diesen berühmten roten Bereich komme. Und vielleicht reinigt sich die Stimme, wenn man dann so mit anderen spricht und dann auch mal laut rauslacht und dann so ein bisschen grölt und einfach ganz anders spricht, dass sich dann das zu häufige Räuspern einfach von selbst erledigt, weil die Stimme sich beim Sprechen selber ein bisschen entschlackt. Mal gucken. ja, ich habe den Wurm übrigens gestrickt aus GGH Wolly Wash. Es ist eigentlich eine sehr schöne Basic Wolle. Das ist wohl 100% Wolle. Ich habe hier noch ein Etikett rumfliegen. Was steht drauf? 100% reine Schurwolle Superwash. Aha, sogar Superwash, nicht schlecht. Da kann man das sogar in die Maschine stecken. Wobei ich jetzt nicht glaube, dass man Mützen so oft waschen müsste. Er hat eine Lauflänge von bla. Steht, wo steht denn das? 50 Gramm, 125 Meter. Also, ja, die läuft, glaube ich, unter DK vom Gewicht her oder von der Dicke. Und ja, es ist halt so ein richtig schönes Basisgarn und eine vom queerfeministischen Stricktreff hat das, nämlich Pünktchen, hat sich da draußen Pullover oder eine Strickjacke gestrickt und hat den Rest, die Restknäuel, das waren so ein paar braune und dann noch ein paar angebrochene lilane und petrolfarbene. hat sie dann sozusagen mitgebracht zur freien Verschenkung und ich habe mir die mitgenommen. Und als ich den Wurm dann angefangen hatte, daraus zu stricken, dann habe ich noch ein anderes Garn benutzt. Das ist so ein Garn, wo ich nicht weiß, was es ist. Das war in so einer Kiste Garn gewesen, was mein Bruder im Treppenhaus entdeckt hatte. Das hatte irgendjemand rausgestellt, weil die Person das nicht mehr gebrauchen konnte. Ja, und dann als drittes habe ich noch so eine Schleckerwolle verstrickt. Da habe ich auch noch 170, 180 Gramm übrig gehabt von einem Fischerpullover, den, das würde jetzt zu weit führen. Auf jeden Fall habe ich dann mit Entsetzen festgestellt, dass ich diese zwei Garne, also das Treppenhausgarn und die GGH Wollywash, dass ich die gar nicht in meinen Stash bei Ravelry eingepflegt hatte. Und ich dachte eigentlich, mit dem Garn-Stash bin ich up to date und es wäre alles da. Und ich bin ja schon manchmal so ein bisschen so ein Messbarkeitsfreak. Also ich finde es toll, wenn Fortschritte messbar sind und wenn ich sehe, wie meine Stash-Entwicklung sich in Metern tatsächlich darstellt. Deswegen finde ich ja auch die Tour de Vlies mit gesponnenen Metern und so, so toll, die jedes Jahr stattfindet. Und ja klar, dann ist es so toll, es ist, diesen Wurm zu stricken. Ist es dann nicht so schön, wenn ich quasi eine Mütze gestrickt habe und mein Stash wird gar nicht kleiner, sondern eher größer, weil ich gar nicht diese Garne da eingepflegt hatte. Sehr, sehr schlecht. Ja, also ich hoffe, dass ich jetzt so halbwegs alles drin habe, aber ich weiß, also ich habe einen relativ großen Garnstash. Und es wird wahrscheinlich nie alles drin sein. Und ich mag ja echt total gerne so stricken mit Restgarnen. Und weil für mich sind so Restgarnstrickereien, sind einfach die total die schönsten, buntesten und kreativsten Projekte, also Reste, Socken oder jetzt diese Mütze, dass ich da diese Farben zusammen kombiniert hatte, ist einfach, hat total Spaß gemacht. Was ich nicht toll finde, ist, wenn ich ein Projekt gestrickt habe und will praktisch die gestashte Wolle aus meinem Stash dann in die alles verbraucht Kategorie schieben und dann sind halt noch ein paar Gramm übrig und ich muss die dann quasi so lange im Stash behalten, bis ich wirklich alles verbraucht habe. Also ich will dann eigentlich dieses Belohnungsgefühl haben, dieses Garn verstrickt zu haben, indem ich das dann in den Verbrauchtstash transferiere. Andererseits, wenn ich dann Resteprojekte stricke, dann geht es mir oft so, dass ich in den Verbrauchsstash gehe und die ganzen Einträge, die nicht tatsächlich verbraucht sind, wieder reaktiviere und zurückführe in meinen aktiven Stash und die dann den Projekten zuordne und dann abwiege, wie viel ich da verbraucht habe und dann habe ich nach dem Resteverstricken einen größeren Stash als vorher. Ist eigentlich ganz schön großer Quatsch, aber ja, so ist es halt bei mir. Manchmal weiß ich nicht, ob ich lieber dieses Belohnungsgefühl haben will, alles in ein Garn rauszuschieben aus dem Stash oder das Belohnungsgefühl haben will, die Reste verstrickt zu haben. Ach ja, dann wird halt manchmal das Garn total unsinnig hin und her geschoben. Ja, das war's, glaube ich, erstmal vom Stricken. Ich habe noch mehr Projekte immer noch auf den Nadeln, aber da habe ich ja von allen schon erzählt, glaube ich. Und Irgendwas habe ich auch fertig gehabt. Was habe ich denn fertig gekriegt? Ja, das werde ich dann wahrscheinlich beim nächsten Mal besprechen. Und dann geht's weiter zum Spinnen. Ja, beim Spinnen bin ich gerade auf so einem Projekt, dickere Garne zu spinnen als immer nur Socken, Wolle und Lace, weil ich gemerkt habe, für viele Sachen, die ich in meiner Queue habe, braucht man halt dickeres Garn. Und spinnen tue ich halt meistens dünneres Garn. Und ich habe jetzt schon gerade diese vielen schönen bunten Kammzüge. Da will ich dann spinnmäßig möglichst viel von haben. Und dann stehe ich da mit meiner Spindel und spinne das schön dünn aus und genieße die Spinnerei und freue mich halt an den Farben und so, ja, wie es halt immer so läuft. Und ehe ich mich's versehe, habe ich 10 Stränge dünnes Lace-Garn für 10 Lace-Tücher, die ich jetzt schon lange keins mehr von gestrickt habe. Ist ja nicht so, als hätte ich nicht genügend gecued bei Ravelry, aber macht's Spaß zu stricken, sind zu schön zu stricken, aber getragen werden dann meistens andere Sachen, so wie irgendwie praktische Strickjacken, Pullis, robustere Halstücher, Mützen, Handschuhe, Socken. Tja, und deswegen wollte ich bestimmte Garnqualitäten einfach ein bisschen zielsicherer spinnen als ja nur so random. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, wenn Leute anfangen zu spinnen, und mir ging das so, und ich habe es jetzt bei von vielen anderen auch gehört, dass sie halt möglichst dünn spinnen wollen und dass sie dann das Ziel haben, Sockenwollstärke hinzukriegen, entweder zweifädig oder dreifädig. Und darauf spinnt man dann so 2 Monate, 3 Monate hin und schafft es dann. Und dann ist das nächste Ziel, zweifädiges Lace-Garn spinnen zu können. Und darauf spinnt man dann auch wieder eine Weile hin. Und ja, wenn eins dann so ein bisschen das Lace-Garn auch gemeistert hat, dann fängt eins eben an, das Lace-Garn, die Lauflänge zu vergrößern. Dann zum Beispiel ist eins bei 600 Metern auf 100 Gramm und dient sich dann zu 800 hoch und setzt sich dann irgendwann die Tausender-Marke und überschreitet sie und so. Aber da geht dann, also dann dazwischen werden dann irgendwelche Cowls und Mützen und so gecued, und wo kommt dann das Garn her dafür? Also wenn ich es mir nicht kaufen will, dann muss ich es mir ja auch, vielleicht muss ich dann versuchen, Garnstärken zu treffen, die diesen Projekten dann auch entsprechen. Und das letzte Mal habe ich auch darüber gesprochen, wie ich Garne, die ich schon gesponnen habe, die halt so von sich aus einfach eine Garnstärke haben, wie ich die zu Projekten zuordne, wo ich praktisch nur die kommerzielle Garnalternative kenne, also um zu gucken, passt dieses Garn zu diesem Projekt. Und ein Schritt weiter ist praktisch ein Garn zu spinnen, was zu einem bestimmten Projekt passt, also wo das Garn noch gar nicht vorhanden ist. Und das versuche ich gerade, oder habe ich versucht, mit dem Honey Cowl von Madeline Tosh. Das ist ein sehr schönes Hebemaschenmuster. Es gibt's kostenlos bei Ravelry. Ich habe jetzt, glaube ich, letztes Mal steht jedenfalls nichts in meinen Shownotes darüber. Ich hoffe, ich habe darüber noch nicht gesprochen. Auf jeden Fall wurde diese erforderliche Garnstärke mit DK angegeben. Und es sollte eben schön weich sein, dass es auch am Hals zu tragen geht. Und das wollte ich dann realisieren mit einem dreifädigen Garn, wo die Singles mit sehr, sehr wenig Drall gesponnen werden, mit einem langen Auszug from the fold, also aus der Falte. Und das sollte dann sozusagen mit sich selber sehr stark verzwirnt werden, also dass es praktisch so ein fluffiges, bounciges, High-Twist, dreifädiges Garn ergibt. Und dann habe ich so ein kleines Sample gesponnen und gestrickt. Das waren jetzt nur so ein paar Meter, was ein ganz, ganz kleines, kleines Maschenpröbchen ergab. Da habe ich dann das Honeycowl-Muster in diesem Maschenpröbchen gestrickt, war zu sehr zufrieden mit dem Aussehen und setzte mich dann mit meiner Wolle an mein Spinnrad und spann praktisch die Singles runter, alle nach diesem Muster. Was ich jetzt nicht gemacht hatte, war die Gesamtwolle zu wiegen und das Pröbchen zu wiegen und die Lauflänge und so durchzurechnen, ob ich auf die erforderlichen Gesamtmeter komme. Und ich habe irgendwie gemeint, so grob in Erinnerung zu haben, dass die Wolle 200 Gramm wiegt. Ich hatte sie aber tatsächlich überhaupt nicht gewogen. Ich weiß auch gar nicht, was es für eine Faser ist. Das hat irgendwie eine Spinnerin von unserem Spinntreffen mitgenommen und gesagt, ich kann diese Wolle nicht ab, die ist mir zu, ich weiß nicht mehr was. Sie wusste aber nicht, was es ist und hat dann so einen Beutel sozusagen verschenkt. Es ist so eine weiche, ich würde sagen, ja, eine recht weiche Wolle gewesen, weiß, also naturweiß und ja, so von der Stapellänge so mittellang. Also nicht kurz, nicht lang. Ich habe eigentlich gar keine Ahnung, was es sein könnte. Ja, und die habe ich dann mitgenommen und das kam mir so viel vor. Und letztendlich kam raus, dass es 147 Gramm sind und ich kam auf eine Lauflänge von 263 Metern. Und für den Honeycowl sind, glaube ich, 400 Meter erforderlich. Tja, da bin ich schon ganz schön daneben gelegen und es hat sich dann beim Rausstellen, nochmal beim Messen der Wraps per Inch rausgestellt, dass es auch kein Decay geworden ist, sondern ein leichtes Worsted, sodass ich mein Ziel ganz leicht verfehlt hatte, Decay zu spinnen. Na ja, aber ich glaube, das liegt auch ein bisschen daran, dass das Garn nach dem Baden und ich habe es dann auch noch so gegen die Wand gedroschen, dann ist es noch ziemlich aufgeflufft und etwas dicker geworden als die Probe, welche ich irgendwie einfach aufgrund ihrer geringen Menge gar nicht so behandeln konnte wie das Hauptgarn. Und ich bin auch sehr, sehr zufrieden mit dem Garn. Ich bin echt mega, mega glücklich damit. Und ich habe irgendwo noch mal so einen Kammzug, weiches, unbekanntes Schaf. Und ich ziehe jetzt eigentlich in Betracht, die andere Menge, welches 120 Gramm sind, auch noch so zu verspinnen, genau nach der gleichen Methode und hoffen, dass ich da einen zweiten Strang rauskriege, der zu dem ersten genügend passt, um den praktisch in einem Färbetopf zu färben und dann doch noch den Honeycowl daraus zu stricken. Naja, wir werden sehen. Das zweite Projekt in meiner Spinn auf eine bestimmte Dicke hin Projekten war ein Garn für die Mütze Thorpy von Kirsten Kapoor oder Thorpe. Und zwar ist das so eine Ritterhelmmütze mit Ohrenklappen, also ganz einfach glatt rechts und die Ohrenklappen sind dann in kraus rechts, so ein ganz klassischer Klassiker. Und da ist die Anforderung, ein Bulky-Garn zu verwenden. Und Bulky ist ja, glaube ich, ein weites Feld. Das ist hier angegeben mit 7 Reps per Inch bei Ravelry und ich bin dann, ich habe einen Kammzug auf dem letzten Spinnentreffen gekauft, der ist, glaube ich, Corriedale. Und da habe ich dann Singles gesponnen, die ich relativ dick fand. Also die waren dicker als Sockenwolle auf jeden Fall. Und der Kammzug war so gefärbt, dass wenn man den komplett in einem durchspinnt und dann mit sich selbst verzwirnt, dass dann praktisch die Farbflecken aufeinandertreffen sollten, dass es praktisch einen Farbverlaufsgarn ergeben sollte, was auch geklappt hat. Das bedeutete aber, dass es ein zweifädiges Garn werden sollte. Und als ich dann merkte, dass meine Singles ein Tick zu dünn geworden waren, konnte ich es nicht einfach dreifädig machen, weil dann wäre der Farbverlaufsplan eben nicht mehr aufgegangen. Und deswegen dachte ich, okay, es wird kein Bulky, dann wird es halt so ein Aran Weight. Und rausgekommen, tatsächlich ist ein immer wieder ein Worsted, also da würde ich dann fast Heavy Worsted sagen, was schon am Aran Weight dran kratzt. Aber es ist halt nicht kein Bulky und eher Heavy Worsted geworden. Also da bin ich schon zwei Garnstärke-Kategorien runtergerutscht. Ja, das eine zu dick, das andere zu dünn. Und ich merke einfach, dass ich so als Gefühl für Garnstärken jenseits von Sockenwolle, also dicker als Sockenwolle, da habe ich einfach noch ganz viel zu lernen, dass ich vielleicht tatsächlich auch diese Reps per Inch von den Singles beobachten muss und alles mal ausrechnen muss und das alles ein bisschen wissenschaftlicher angehen, oder ich muss einfach wieder mehr dickes Garn spinnen und da einfach mehr samplen und einfach mehr da ein Gefühl für bekommen, dass dann alles so mehr oder weniger stimmt. Aber ich denke, ich kann auf jeden Fall, ja, wie ich gesagt hatte, wenn ich jetzt noch den zweiten Faserkammzug da spinne, dann werde ich genug haben für den Honeycowl. Es hätte auch nicht gereicht, wenn ich einen DK hingekriegt hätte, weil ich hätte ja fast doppelt so viel Lauflänge rauskriegen müssen. Und das hätte ich auch bei DK nicht geschafft aus diesen 147 Gramm. Ja, und dieses Thorpe-Garn, da kann ich trotzdem ein Thorpe draus stricken, weil ich gesehen habe, dass ganz viele Worsted-Garne dafür benutzt haben und dann halt einfach, ja, die größere Größe gestrickt haben, mehr Maschen angeschlagen haben. Von daher wird es schon hinhauen. Das Einzige, was da schief gehen kann, ist, dass das Garn gar nicht reicht. Aber ich denke eigentlich, es wird schon reichen. Und wenn nicht, dann kombiniere ich es halt mit einem anderen. Da finde ich dann schon noch irgendeinen Rest, wo ich dann irgendwelche Streifen und Kontrastsachen reinmache. Das kriege ich dann schon, denke ich, hin. Im Moment trocknet dieses Garn für Thorpe auf meinem, ja, Garn-Trockenhaken. Und wenn es jetzt schon trocken wäre, dann würde ich eigentlich jetzt sofort diese Mütze anschlagen. Ich kann gar nicht erwarten, dass ich das anfangen kann. Ja, da bin ich total scharf drauf. Und ich habe mal von manchen gelesen, sie hätten es in 3 Stunden runtergestrickt, diese Mütze, aber das sind dann halt die KandidatInnen, die diese Bulky-Version gestrickt haben, denke ich mal. Ja, also da rechne ich jetzt leider nicht damit, dass ich die Mütze am Freitag der Nichte schon übergeben kann. Aber mal sehen, mal sehen. Vielleicht kann ich die am Morgen anschlagen, wenn es trocken ist. Mal gucken. Ja, das war's vom Spinnen mit dicken Garn. Ein Erfahrungsbericht. Und dann kommen wir zur urbanen Selbstversorgung. Ja, hier soll es um ein saisonales Thema gehen, und zwar Ist ja Weihnachten bald. Und das ist dann auch immer die Zeit, wo die meisten Spenden eingehen für die Armen und die sogenannten Armen in der sogenannten dritten Welt. Und da gibt es halt auch einen Haufen Organisationen, die nicht unbedingt super toll mit dem Geld umgehen. Das ist ja, glaube ich, das wissen viele. Und es gibt aber auch Organisationen, die zwar mit dem Geld okay umgehen, die aber sozusagen mit ihren Hilfsaktionen, sagen wir mal, nicht die handeln da nicht im antikolonialen Sinne mit ihren Charities. Also im Idealfall ist es praktisch so, dass die Menschen, die von Katastrophen und von Misswirtschaft oder von wirtschaftlicher Ausbeutung oder von sonstigen Dingen betroffen sind und deswegen arm geworden sind. Im Idealfall ist es eben so, dass die sich selber helfen und aber auch oder selbst bestimmen, wie sie eben ja sich organisieren wollen oder eben sich praktisch zusammenfinden zu Initiativen und diese Initiativen werden dann praktisch aus den reicheren Ländern unterstützt, aber die Leute haben praktisch selbst die Verantwortung und die können selber bestimmen, wie sie das machen. Das ist aber wohl in sehr wenigen Fällen so, obwohl das natürlich die effektivste Hilfe ist, wenn sie nicht so aufgezwungen wird oder den Leuten erklärt wird, wie es am richtigsten und am tollsten ist und woran sie sich gefälligst zu halten haben, sondern also wenn man davon ausgeht, dass die Menschen selber die besten Experten sind dafür, wie es an ihrem Ort und unter ihren Bedingungen zu positiven Veränderungen kommen kann. Ja, und in diesem Hinblick, da werden, glaube ich, viele so Hilfsorganisationen werden auf das hin wenig untersucht, weil die sollen dann halt immer schöne Bilder vorweisen und Erfolge vorweisen, die dann halt auch von den Geldgebern aus den reichen Ländern gut gefunden werden. Und das ist nicht unbedingt dasselbe, was den Leuten, die es betrifft, tatsächlich hilft oder was von denen am besten gefunden wird. Und was ich neulich gesehen habe, ich gucke ja eigentlich kein Fernsehen, aber neulich war ich ein bisschen schlapp und blieb so ein bisschen vor dem Fernseher hängen, als der Lebensgefährte Fernsehen geguckt hat. Beziehungsweise er guckte auch nicht richtig, die Glotze lief halt und ich bin normalerweise nicht in dem Raum, wo der Fernseher ist. Und da kam dann so eine Sendung, die hieß Brisant Prominent. Ich glaube, das ist sogar öffentlich-rechtliches Fernsehen, wo wir gezwungen werden, Geld dafür zu zahlen. Und ja, es ist eine furchtbare Sendung, echt furchtbar. Und was ich ganz krass fand, ist, dass da Christina Aguilera war in irgendeinem afrikanischen Land und die Bilder sind so stereotyp, dass man die immer eigentlich schon so kennt. Also so die blonde Frau steht inmitten von lauter Kindern, von lauter schwarzen Kindern, die kurze Haare haben oder mehr oder weniger Schuluniformen oder irgendwelche sehen alle gleich angezogen aus. Und halt allen die Köpfe geschoren und die umringen dann die Prominente. Und die Prominente streichelt die Kinder. Das ist halt auch so eine recht relativ entwürdigende Geste, vielleicht so. Und dann gab es so eine Essensausgabe. Da gab es dann so große pinke Tassen, würde ich sagen, so Halbliter-Tassen, also so richtig, richtig große Tassen aus Plastik. Und in die wurde dann so ein. Ja, so ein Brei reingekippt. Der Brei muss kalt gewesen sein, weil dieser Brei, also diese Pampe, es kam mir vor wie diese Eiweißshakes, die manche Leute benutzen zum Abnehmen und die dann eine Mahlzeit ersetzen. Also es war halt irgendwie so ein Getränk, so ein breiartiges Getränk, was dann ja in diese Halbliter Becher gekippt wurde und dann hat die Aguilera mit einem Kind angestoßen und dann haben beide sozusagen ihren Becher zum Mund geführt und den Brei getrunken, wo ich dann denke so, hey, das ist genau nicht Hilfe zur Selbsthilfe, also zum Beispiel, dass Leute so Kleinkredite kriegen, um ihre Subsistenzlandwirtschaft wieder anzukurbeln oder dass Leute irgendwie, keine Ahnung, einfach so Infrastruktur kriegen, damit sie sich eben selber kochen und versorgen können, was sie bestimmt auch wollen, kriegen sie so einen würdelosen Einheitsbrei in so Trinktöpfen aus Plastik und das wird dann so gefeiert als die große Charity, wo ich denke, ja, eigentlich sollte man sich ja was schämen, dass man den Leuten ja diesen Brei, der wahrscheinlich aus der westlichen Lebensmittelindustrie voller Genscheiße und Zusatzstoffen zusammengepanscht wurde, ja, also dass man den Leuten nichts Besseres geben kann als diesen Brei. Sollte man sich eigentlich noch für entschuldigen, aber das dann im Fernsehen noch als die große Charity zu feiern, dass die sich das nicht schämen, wirklich, fand ich ganz schlimm. Ganz schlimm. Und für mich ist das so eine Art Aguilera-Gate, aber ich weiß nicht, wahrscheinlich finden es ganz viele Leute gar nicht schlimm und sie sollen ja froh sein, wenn sie was zu essen kriegen. Aber ich fand diese Bilder und dieser komische Brei-Ausschank super würdelos und das Beispiel dafür, wie es eigentlich nicht gemacht werden soll. Also, dass den Menschen so fremdbestimmt irgendwas, so ein Einheitsdings vorgesetzt wird und in dem haben dann wahrscheinlich noch irgendwelche Lebensmittelkonzerne ihre Reste drin verklappt, ja. Also da hatte ich ja auch mal irgendeinen Artikel gelesen, dass es oft so ist, dass bei Katastrophenhilfe eben irgendwie so ganz große Konzerne keine Ahnung, ihre Abfälle mehr oder weniger hin verschiffen und dafür noch vom Staat ganz, ganz viel Geld kriegen. Also so wie es dann halt oft so ist, dass sich an der Armut von Menschen eigentlich oft solche Großfirmen bereichern und ja, das ist eigentlich nicht irgendwas, was ich mit meinen weihnachtlichen Spenden fördern möchte. Und ich hatte da noch einen Linktipp aufgeschrieben, nämlich der sogenannte, also der Film, der nennt sich White Charity. Boah, ich habe das nicht aufgeschrieben. Wie kann ich das nur nicht aufschreiben? Das muss ich sofort hier noch nachtragen. White Charity. Es kann sein, dass ich da schon mal drüber gesprochen habe in einer Folge. Ist auf jeden Fall eine deutschsprachige oder eine englischsprachige, auf jeden Fall aus Deutschland, eine Dokumentation über das Afrika-Bild von so. Ja, Spendensammelorganisationen wie Brot für die Welt oder ja, der Plan gibt es oder Miserior und so, wie sie alle halt heißen. Und ja, also da sind dann Menschen, die sich so an der Uni mit den Fachgebieten ja, Rassismus und kritische Weißseinsforschung befassen, die haben sich da halt mal mit solchen Bildern und Implikationen befasst, was es eigentlich vermittelt, diese Charity Orgas. Könnt ihr euch mal angucken. Ist auf jeden Fall von mir eine große Empfehlung. Und ich habe dann noch drei Tipps, wo ich hinspenden würde, wenn ich spenden würde. Und zwar drei Tipps für antikoloniales Teilen von Menschen für Menschen, die ich selber kenne und schon getroffen habe. Und zwar ist das erste die Refugees vom Oranienplatz in meinem Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg. Und das ist für mich so eine Sache, dass also dieser Kampf von europäischen Geflüchteten für ihre Menschenrechte, finde ich, ist in den letzten ein, zwei Jahren einfach total wichtig geworden. Und im Zuge dieser ganzen Euro- und Schuldenkrise in Europa, es ist wohl leider so, dass die Politiker in sehr verschiedenen Ländern und die Flüchtlinge protestieren halt auch europaweit, dass die praktisch diese Anliegen auch sehr gerne aussitzen oder an den Rand drängen. Und das finde ich eine sehr unterstützenswerte Sache. Und da sind einfach total die fitten, aktivistischen Leute. Und es gibt auch eine Organisation, die gibt es schon seit 1987, glaube ich. Das nennt sich The Voice Refugee Forum. Und das ist auch eine sehr bekannte Flüchtlings-Selbstorganisation, also wo nicht irgendeine andere NGO für irgendwelche Menschen was macht, sondern wo die sich quasi selbst organisiert haben. Und das zweite ist ein sogenannter Entwicklungshilfeverein, und zwar ist der auch in Friedrichshain ansässig, und der wurde aus der Friedrichshainer Hausbesetzerbewegung gegründet von HausbesetzerInnen. Und einige von denen sind mir auch persönlich bekannt, weil ich bin ja auch so Friedrichshainer HausbesetzerInnen-Szene. Naja, ich war nicht so ein Szenemensch jemals, aber gut. Ja, das ist Sonet e.V. Die haben die Webseite www.sonet.de und die haben praktisch wirklich, also die befolgen wirklich so diese Grundsätze von Nachhaltigkeit und dass die Leute vor Ort selber mitbestimmen und mitbestimmen, was sie brauchen wollen und was, und das wird dann mit Sonet zusammen entwickelt und dann versucht praktisch Sonet, dass das nötige Know-how an den Start kommt. So. Also zum Beispiel haben die ganz so viel mit Solarkochern gemacht, gerade so in Gegenden, wo Holz einfach total wenig vorhanden ist zum Kochen und Strom- oder Gaskochen auch nicht möglich ist, haben die praktisch so, ja, so Solarkocher im Eigenbau Projekte gestartet und dann hatten sie, glaube ich, sich auch mal gekümmert, dass jemand den Führerschein machen kann aus einer Community in Kenia und dass sozusagen da ja die Leute einfach die nötigen Sachen haben, dass sie sich selbst organisiert helfen können. Also das Stichwort ist auch Autonomie, weil die HausbesetzerInnen selber hier auch selbstbestimmt und selbstorganisiert leben wollen und genau diese Idee wollen sie bei den anderen Leuten auch fördern und nicht die so bevormunden. Da kann man auch Mitglied werden und spenden. Das verlinke ich auf jeden Fall auch in den Shownotes. Und das dritte, was ich jetzt habe, ist die Direkthilfe Burkina. Und zwar ist es ein Verein, der in Burkina Faso Brunnen baut und Schulen baut und die importieren und verkaufen Mangos aus Ghana glaube ich. Nee, aus Burkina Faso auch selbst. Und Orangen aus Sizilien und die Erlöse benutzen die zum Schulen- und Brunnenbau. Und derjenige, der das gegründet hat, ist ein Diplom-Ingenieur für Wasserwirtschaft und der macht halt in Deutschland beruflich so Infrastruktur, Wassererschließung und so. Der ist also so der totale Fachmann. Und der stammt ursprünglich aus Burkina Faso und will halt praktisch dem Land, in dem er nicht mehr lebt, was zurückgeben dafür, dass er dort praktisch die Chance hatte auf eine Schulbildung, was viele Kinder in Burkina Faso nicht haben. Und deswegen hat er da dieses Projekt ins Leben gerufen. Und da das halt ein kleiner Verein ist, der von wenigen Personen sozusagen selbst organisiert wird, ist da auch ganz wenig Potenzial dafür da, dass es dass da groß rumgemauschelt wird, denke ich mal. So, und den habe ich auch schon mal persönlich getroffen, ist halt der voll kompetente, engagierte Typ. Von daher würde ich den auch empfehlen. Und es kann auch sein, dass ihr auch Leute kennt, die selbst aktiv geworden sind und die selber auch tolle Projekte auf die Beine gestellt haben. Und wenn dem so ist, dann könnt ihr das gerne in meinem Blog unter http://distel.today.net kundtun oder wenn das mit dem Kommentieren im Blog nicht klappt, in der Ravelry-Gruppe Podcasting auf Deutsch. Ja, das war's von der urbanen Selbstversorgung zum Thema Weihnachtsspenden. Und dann kommen wir zu, was ich gerade toll finde. Ja, was ich gerade toll finde, habe ich mir aufgeschrieben, den Simulanten-Podcast und zwar die Yoga-Folge desselbigen. Der Simulanten-Podcast ist von der Webseite simulanten.net. Ich mache die mal eben auf. Na, ah, es funktioniert. Genau, das ist ein Blog, das heißt Simulation des Selbst und es gibt 7 Folgen inzwischen. Ich habe nur die eine gehört, beziehungsweise die zweite hat mir nicht so gefallen. Das ging ums Schreiben. Und ich schreibe zwar Blog, aber ich bin jetzt nicht so die Schreiberin und die Podcasterin sind wohl beide so ein bisschen im Uni-Dings und müssen da als Wissenschaftlerin müssen die natürlich die ganze Zeit irgendwas schreiben und veröffentlichen und so. Und genau. Und dann haben sie noch andere Folgen, die ich aber noch nicht gehört habe. Ich habe die Yoga-Folge, wie gesagt, gehört und die fand ich super toll, weil da ging es halt auch ein bisschen darum, wie Yoga so bewertet wird und was es so für Stile gibt und es wurde sich so ein bisschen kritisch auseinandergesetzt mit Entspannung und dem, was da so kulturell dranhängt an diesem Entspanntsein und so. Genau, also könnt ihr euch mal angucken, wenn ihr noch Podcast unterversorgt seid, der ist auch auf Deutsch. Und dann finde ich noch toll mein Spinnwichtel. Ich war nämlich am Samstag auf dem Wichteltreffen unseres Berlin Spinntreffens. Also das nennt sich dann der versponnene Salon. Da gibt es auch eine entsprechende Ravelry-Gruppe, ist eigentlich die Ravelry-Gruppe für Leute dieses Spinntreffens und da machen wir immer ein Julwichteln. Und ich habe was total Schönes gekriegt, nämlich einen Strang handgefärbte Sockenwolle und Maschenmarkierer. Und diejenige, die das gefärbt hat, Kobold nämlich, färbt total schöne Sockengarne. Und so Herbstfarben sind sowieso mein Fall. Und daraus will ich mir auf jeden Fall Mojo-Socken stricken. Und weil ich gesehen habe, dass Madison Lane total gerade ein paar Mojos nach dem anderen strickt. Und ich habe auch schon mal Mojo-Socken gestrickt. Das ist ganz lang her, so 2009, glaube ich. Und ich will unbedingt noch mal. Die sind so toll und sehen so lustig aus. Auf jeden Fall ein super Sockenmuster. Aber auch die anderen Wichtelgeschenke waren total klasse. Also so richtige. Es war dieses Jahr wirklich der Knaller, dieses Wichteltreffen. Ja, ich habe eine schnöde Projekttasche genäht für meinen Wichtel. Aber die war bestickt mit Space Invaders, die so Weihnachtsmützen und Rentiergeweih hatten. Hahaha. Ja, und dann habe ich so Kekse gebacken mit so einen riesigen Göttinnenkeks mit Schoko- und Zuckergussdekoration. Und genau, ich musste eigentlich noch mal irgendwelche total lustigen Motivkekse muss ich noch mal machen, glaube ich. Ja, macht einfach Spaß. Ja. Und es gab auch ansonsten total viele Sachen. Also Ringelmietz hatte für Dash so ein super süßes, gestricktes Monster gemacht. Total süß war das, total genial. Ja, also dieses Wichteln war echt, da blieb echt kein Auge trocken. Und ich glaube, alle waren ganz glücklich und zufrieden mit ihren Sachen. Und da brauche ich dann echt schon gar kein Weihnachten mehr. Ja, ich bin ja eigentlich auch nicht mehr christlich und deswegen feiere ich Weihnachten auch nicht mehr. Aber so, wenn man jetzt Kinder in der Familie hat, dann ist natürlich schon so familientraditionsmäßig Weihnachten auch noch angesagt. Aber da wir dieses Jahr zu Hause bleiben, machen wir nichts. Also zumindest nichts Offizielles. Mal gucken, was ich so mache. Ja, und das wird aber hoffentlich sehr entspannt sein. Also ich werde mich so ein bisschen zu Hause ein Do-it-yourself-Retreat zu Hause machen mit Kakao trinken, Kekse essen und Spaziergängen und Yoga und vielleicht auch die ein oder andere Podcast-Folge aufnehmen. Und da ich nur 9 Tage Urlaub habe, sind die wahrscheinlich eh sehr schnell wieder vorbei. Und da werde ich gar nicht so viel mir vornehmen und planen dafür. Ja, das war's vom heutigen Podcast. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht zu hören und ich hoffe, wir hören uns dann bald wieder, wenn ich nämlich nächste Woche Urlaub habe. Und wenn nicht, dann wünsche ich euch auf jeden Fall ganz schöne Feiertage, was auch immer ihr feiert. Und bis einfach zum nächsten Podcast wünsche ich euch auch eine faserverrückte Zeit und Stricken ohne Tränen natürlich wie immer. Tschüss. Okay, wieder ist eine Folge Die urbane Spinnstube zu Ende und ihr bekommt hier die obligatorischen Kontaktinformationen. Alles, was ich in der Folge erwähnt habe, versuche ich in den Shownotes zu verlinken oder zu erwähnen. Und die findet ihr auf meinem Blog unter distel.today.net. Und today wird geschrieben T-W-O-D-A-Y. Ich freue mich sehr über Kommentare auf eben jenem erwähnten Blog oder in der Ravelry-Gruppe Podcasting auf Deutsch und in der Strick-Community Ravelry.com. Und wer mir eine E-Mail schreiben will, kann das tun unter distel@spiritvoices.de. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und eine schöne Woche und Stricken ohne Tränen.